Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steuergerechtigkeit. Wir sind
Julia Jemann,
Christoph Trautvetter
und Yannick Schwarz vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Und wir setzen uns ein für ein gerechtes, solidarisches und ökologisches Steuersystem. Wie wir dorthin kommen und welche Neuigkeiten es gibt, besprechen wir einmal im Monat hier im Podcast Steuergerechtigkeit. Herzlich willkommen zu unserer Februarfolge, die natürlich im März erscheint, wie wir das immer machen. Und willkommen zurück, falls Sie und du ein treuer Hörer bist. Da freuen wir uns natürlich immer sehr drüber. Diese Woche haben wir wieder ein Interview. Machen ist danach aber kurz mit unseren Arbeitsbereichen, weil bald unser Jahrbuch Steuergerechtigkeit 2024 erscheint und dass wir den nächsten Podcast, die nächste Folge wahrscheinlich sehr aufblähen und vielleicht machen wir sogar eine Sonderfolge, also könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Aber zurück zu dieser Folge. Wir haben, wie gesagt, ein Interview, diesmal mit Karl-Martin Henschel von Attac zu seinem neu erschienenen Buch Steuerrevolution. Und wie der Untertitel des Buchs schon sagt, der lautet nämlich ein Konzept zur Rückverteilung von Reichtum zu mehr Gerechtigkeit und Klimaschutz, sprechen wir heute also etwas utopischer bzw. visionärer und nicht immer nur über die mehr oder weniger langweilige Realpolitik. Willkommen, Karl-Martin, im Podcast Steuergerechtigkeit.
Guten Morgen.
Moin. Danach kommen wir zu unseren Arbeitsbereichen. Julia spricht zuerst zum ewigen Thema, steigt die Ungleichheit oder steigt sie nicht? Und wenn ja, welche? Dann gibt Christoph einen Überblick in Sachen Unternehmensbesteuerung, insbesondere zu seiner neuen Studie zu den niedrigen Steuern, die von Booking.com gezahlt werden. Und außerdem geht er noch kurz ein auf neue Geldwäscheregelung der EU und die erste Sitzung des UN-Steuerkomitees. Und den Abschluss mache wie immer ich mit einem kleinen Überblick diesmal zur Initiative der US-Steuerbehörde IRS, die Prüfquoten bei Einkommensmillionären zu erhöhen, was uns in Deutschland auch gut zu Pass stehen würde. Aber jetzt direkt ins Interview mit Karl-Martin. Also Karl-Martin, das Buch heißt Steuerrevolution, ein Konzept zur Rückverteilung von Reichtum zu mehr Gerechtigkeit und Klimaschutz. Und das hast du verfasst gemeinsam mit Alfred Eibel, auch von Attac. Und mal Transparenz vorweg, ihr beide arbeitet auch bei uns im Netzwerk mit und engagiert euch da. Und das sieht man unter anderem auch am Coverbild, das ja auch eine Grafik ist, die wir vom Netzwerk auch gerne bemühen. Aber inhaltlich. Das Konzept zur Rückverteilung. Warum brauchen wir das hier gerade in Deutschland? Wie seid ihr darauf gekommen, so etwas zu entwickeln? Und was wollt ihr konkret erreichen mit dem Buch und mit der Entwicklung eben dieses Konzepts zur Rückverteilung von Reichtum?
Also die Ungleichheit hat ja nach der demokratischen Revolution in Deutschland 1918 über 50 Jahre tatsächlich abgenommen. Insbesondere waren natürlich die Weltkriege entscheidend und die große Krise 1929. Seit 1980 haben wir einen rückläufigen Trend und die Ungleichheit nimmt wieder zu. Das ist übrigens weltweit der Fall. Das hängt mit dem Durchbruch der neoliberalistischen Theorie in den Wirtschaftswissenschaften und damit auch in der Politik zusammen. Seitdem ist die Besteuerung von Reichen, sowohl die Einkommen als auch die Vermögen, weltweit zurückgegangen. Und das gilt auch in Deutschland. Es hat sich darum eine weltweite Diskussion entwickelt, die relativ gut zusammengefasst ist, immer in der Internetplattform wit.world. WIT heißt World Inequality Database, wo Wissenschaftler aus aller Welt diese Entwicklung verfolgen und Maßnahmen diskutieren, wie ein gerechtes Steuersystem aussehen sollte. Und wir haben uns entschlossen, diese Debatte nach Deutschland zu holen, weil wir das absolut notwendig finden, dass wir in Deutschland auch diese Diskussion führen. Denn wenn die Ungleichheit ständig zunimmt, das kann man weltweit sehen, je stärker die Ungleichheit zunimmt, desto größer gerät die Demokratie in Gefahr. Die Leute fragen, also die Erwartung der Menschen ist nicht, des normalen Menschen, sage ich mal, dass er jetzt gleich mitregiert bei einer Demokratie. Aber was erwartet ist, eine vom Volk regierte Regierung sollte dafür sorgen, dass es gerechter zugeht. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist der eigentliche Sinn der Demokratie in Frage gestellt. Und an dem Punkt stehen wir heute mit rechten Bewegungen. Und deswegen ist die Frage der Umverteilung oder Rückverteilung von Reichtum zu mehr Gerechtigkeit und auch Klimaschutz eine zentrale Frage der politischen Agenda heute.
Mhm. Wenn du sagst, wir brauchen wieder Umverteilung von Reichtum, was ist denn so eure Zielmarke, die ihr ausgemacht habt? Also du hast es schon angesprochen, ne? Es gab eine Zeit, in der die Ungleichheit wieder sehr zurückgegangen war. Ist das eine Zeit, in die ihr verteilungstechnisch zurück wollt oder habt ihr andere Ziele und wie begründet ihr die?
Also weltweit kann man sagen, dass der Zeitpunkt der größten Ungleichheit der Welt war 1914 vom Ersten Weltkrieg und der Zeitpunkt der geringsten Ungleichheit war etwa in den 70er Jahren. Die Vorreiter waren damals skandinavische Länder. Wir haben als Beispiel Dänemark genommen mit einem Gini-Index von unter 2, also unter 20%. Das ist ein Standard, der real schon mal erreicht worden ist in Dänemark. Und den haben wir uns sozusagen als Marke gesetzt, dass das ein Ziel sein sollte, dass man es erreichen kann. Denn Dänemark ist daran nicht kaputt gegangen, sondern ist eine der wohlhabendsten Nationen der Welt. Mit relativ viel Gleichheit, mit relativ entsprechend weniger Problemen, sozialen Problemen. Und das haben wir uns zur Marke gesetzt. Weitere Marken haben wir gesetzt. Es sollte nicht beliebig ungleich werden in Vermögen. Das heißt, wir haben gesagt, wir definieren ein maximales Vermögen, das ein Mensch haben sollte, in der Größenordnung von 20 Millionen, das ist das Tausendfache des Mindesteinkommens. Das haben wir deswegen gemacht, weil es die Grenze zwischen Mittel- und Mittelbetrieben und Großbetrieben ist. Und bei mittleren Betrieben, Kleinbetrieben, gibt es noch Sinn, dass es einen Eigentümer gibt, der diese Firma steuert. Bei Großbetrieben hat sich herausgestellt, dass es keinen Sinn gibt, sondern im Gegenteil kontraproduktiv ist in der Regel, vor allen Dingen, wenn es sich um Erben handelt. Und deswegen haben wir das Steuersystem so angelegt, dass es abzielt auf ein Maximalvermögen von etwa 20 Millionen. Wer mehr als 20 Millionen hat, wird auch nicht mehr glücklicher dadurch. Und wir haben auch ein maximales Einkommen definiert von etwa 2 Millionen. Das ist das Hundertfache des Mindesteinkommens. Das ist viel mehr, als von vielen Philosophen gefordert wird. Aber wir haben das extra wegen der schwierigen Debatten in diesem Bereich relativ moderat angesetzt. Und es wäre natürlich gewaltig, wenn wir das hinkriegen würden. Denn heute reden wir bei Spitzeneinkommen nicht über 2 Millionen, sondern wir reden über Spitzeneinkommen von 2 Milliarden in dieser Gesellschaft. Das ist das Tausendfache.
Mhm. Vielleicht einmal kurz für die Leute, die über den Begriff gestolpert sind. Der Gini-Index ist ein Ungleichheitsindex. Wie genau der sich zusammensetzt, das googelt ihr am besten. Das ist etwas kompliziert für mich jetzt spontan zu erklären. Du sagst, ihr habt Zielmarken festgesetzt, sowohl für Vermögen als auch für Einkommen, die ja aus heutiger Sicht, also wenn wir uns das heutige Steuersystem angucken, recht radikal erscheinen. Ne? Also zum Beispiel Maximalvermögen von 20 Millionen Euro. Wie sollte das jemals erreicht werden? Alles wird abgeschöpft über 20 Millionen Euro oder wie wollt ihr da hinkommen? Was sind da so eure Maßnahmen, die ihr im Sinn hättet?
Nein, wir haben es bewusst nicht gemacht, dass wir das jetzt einfach abschöpfen, sondern wir haben gesagt, das Steuersystem soll sich in diese Richtung bewegen. Und wir haben auch vorgeschlagen, dass man Zielmarken in die Verfassung schreibt, sodass das Steuersystem jedes Jahr überprüft wird, ob es sich weiter in Richtung Ungleichheit bewegt oder ob es sich weiter in Richtung weniger Ungleichheit bewegt. Und dazu haben wir vorgeschlagen, dass es eine Kommission eingerichtet wird, die dann sozusagen jährlich einen Bericht erstellt, so wie wir das zum Beispiel in anderen Fragen gibt es ja auch solche regelmäßigen Berichte. Und diese Kommission würde dann jedes Jahr sagen, okay, das Steuersystem hat bewirkt, dass sich diese Gesellschaft in Richtung weniger Ungleichheit, in Richtung der gegebenen Zielmarken bewegt. Das ist gut. Oder der Bericht kommt zu dem Ergebnis, nein, die Gesellschaft bewegt sich wie in den letzten Jahren in einer falschen Richtung. Und dann soll diese Kommission Vorschläge machen, was am Steuersystem geändert wird. Wir wollen also einen Mechanismus, dass sich die Realität in Richtung mehr Gerechtigkeit entwickelt. Und ich glaube, dass wir mit diesem Konzept auch ein Konzept vorschlagen, was bei großen Teilen der Gesellschaft mehrheitsfähig ist.
Du sprichst an, ihr wollt die Zielmarken in der Verfassung verankern. Ist das so der erste Schritt, den man gesellschaftlich machen müsste, gesellschaftlich und politisch, hin zu der Rückverteilung, wie sie von euch angedacht wird? Also bräuchte man zuerst mal Mehrheiten dafür, weil das müssten ja ziemlich große Mehrheiten sein, ne? 2/3 Mehrheiten, um die Verfassung zu ändern? Oder gibt es auch schon kleinere Wege noch wieder zu dieser Vorbedingung quasi?
Also wenn ich die Zahlen angucke, sieht unser Konzept ja sehr radikal aus, mit Spitzensteuersätzen über 90%. Das wird nicht in einem kontinuierlichen Diskurs im Parlament zustande kommen. Darüber bin ich mir völlig klar. Solche Entwicklungen kommen immer ruckartig in der Realität. Die Wirklichkeit von Gesellschaften findet nicht so statt, dass ich gute Vorschläge mache und dann habe ich kontinuierliche Prozesse, die sich in die Richtung bewegen, sondern die Wirklichkeit findet so statt, dass es Debatten gibt und dass es Knotenpunkte, man nennt das Kipppunkte in der politischen Landschaft gibt, dass ein Thema hochpoppt. So wie wir das zum Beispiel mit der Deutschen Einheit gehabt haben, das war ein Kipppunkt. Oder Fukushima, das war ein Kipppunkt. Plötzlich war der Atomausstieg möglich, was vorher 40 Jahre undenkbar war. Und so weiter. Und so spüre ich geradezu, dass das Thema Ungleichheit und das Thema Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft an Brisanz gewinnt. Und ich bin überzeugt davon, dass wir in den nächsten Jahren einen solchen Kipppunkt erleben und dann wird über neue Konzepte nachgedacht. Und ich halte es tatsächlich für einen sinnvollen Ansatz, wir müssen jetzt Vorschläge machen, wenn es zu einem Kipppunkt kommt, damit dann auch tatsächlich etwas passiert. Das ist immer entscheidend. Ja, ich sage mal, die Französische Revolution hätte den König nicht abgesetzt, wenn nicht der Träumer Rousseau diese Idee vorher mal verbreitet hätte. Ja, und amerikanische Verfassung hätte nicht das Gewaltenteilungssystem eingeführt, wenn es nicht einen Aristokraten, der war ja kein Demokrat, einen Aristokraten Montesquieu gegeben hätte, 30 Jahre vorher, der dieses Buch geschrieben hat, wo er die Idee der Gewaltenteilung erfunden hat und die Washington und andere Typen damals in den USA gelesen haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jetzt Ideen diskutieren in der Öffentlichkeit. Was kann passieren, wenn man wirklich zu diesem Kipppunkt kommt? Und ich glaube tatsächlich, in die Verfassung zu schreiben, dass man Grenzen der Ungleichheit in die Verfassung schreibt, ist eine realistischere Idee, als zu glauben, wir würden jetzt Abstimmungen über Prozentsätze von Steuern über 90% führen im Parlament. Das funktioniert so nicht, weil sich die meisten Menschen darunter auch gar nichts vorstellen können, was diese Auswirkungen sind. Aber über die Grenzen von Reichtum und Vermögen, darüber kann sich jeder eine Vorstellung bilden. Da gab es auch schon mal eine Abstimmung in der Schweiz, die leider verloren gegangen ist. Aber die waren auch um 0,1% radikaler, als wir gefordert haben. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es zu so einer Entscheidung kommt. Und dann entwickelt sich das im Rahmen dieser Kommission, im Rahmen der normalen parlamentarischen Prozesse. Aber es braucht eine Leitvorgabe in der Verfassung, sonst werden wir da nicht hinkommen, ist meine Überzeugung.
Mhm. Herr Karl-Martin Rousseau, das zweite Projekt neben der Rückverteilung von Reichtum ist ja der Klimaschutz. Was habt ihr euch da überlegt? Was würdet ihr da gerne in die Verfassung schreiben? Und was wären da Maßnahmen, hinzukommen zu eurer Zielmarke?
Also entscheidend ist natürlich, dass es sich nicht lohnt, sich klimaschädlich zu verhalten. Das heißt, jetzt abgesehen von den ganzen Klimaschutzmaßnahmen, die ja jetzt auch im Moment betrieben werden von der Regierung, mehr oder weniger gut, ist letztlich auch eine Frage des Steuer- und Abgabensystems, dass CO2-Emissionen so hoch bepreist werden, dass es sich nicht lohnt, CO2 zu emittieren, dass es keinen wirtschaftlichen Vorteil bringt. Das heißt, eine Stahlfabrik, die Stahl erzeugt, darf nicht dadurch, dass sie CO2 ausstößt, billiger den Stahl produzieren, als wenn sie keinen CO2 ausstößt. Und das ist der zentrale Punkt. Das kann man flankieren durch eine ganze Reihe anderer Ideen, wie zum Beispiel, dass man Fleischprodukte also teurer macht und dafür pflanzliche Nahrung günstiger macht, dass man im Verkehr den öffentlichen Verkehr günstiger macht im Vergleich zu privaten Verkehren und so weiter und so fort. Das kann man durch eine ganze Reihe Einzelmaßnahmen flankieren. Das gilt natürlich auch im Häuserbereich, wo wir heute ja mit der Häusersanierung Fördermaßnahmen haben. Und auf der anderen Seite natürlich Heizkosten mit fossilen belastet werden. Aber zentral ist der CO2-Preis, ist natürlich die zentrale Steuerungsmechanismus aus steuerlicher Sicht. Das ist aber nicht das Allheilmittel, sondern parallel müssen dazu ordnungsrechtliche Maßnahmen. Es muss eine Förderung von bestimmten Wirtschaftssektoren gemacht werden. Es muss eine Förderung von Haussanierung mal gemacht werden und so weiter und so fort. Aber steuerlich ist der entscheidende Punkt der CO2-Preis.
Ich bin ja auch dabei, noch dein Buch zu lesen. Wenn ich die Dinge, die du jetzt auch dargestellt hast, zum Klimaschutz lese, scheinen die auf mich sehr viel weniger radikal und sehr viel realistischer, dass sowas auch im Parlament schon in den nächsten Jahren besprochen werden könnte. Da würde mich interessieren, würdest du sagen, oder sind wir aus deiner Sicht in Sachen Klimaschutz schon eher auf dem richtigen Weg, politisch auch in Deutschland, als in Sachen Rückverteilung? Weil also selbst die Vermögenssteuer auch mit geringen Sätzen wird ja sehr viel kontroverser diskutiert, als jetzt zumindest mal das Konzept eines höheren CO2-Preises, wo ja relativ breiter Konsens ist, dass man da mal hinkommt, ne? Und wie schnell und wie hoch, das wird debattiert. Aber zumindest das Konzept als richtiges ist ja schon sehr stark in der Debatte verankert. Also sind wir im Klimaschutz gedanklich schon weiter als bei der Rückverteilung von Vermögen?
Auf jeden Fall. Also das sehe ich auch so. Wir haben im Klimaschutz praktisch vor ein paar Jahren einen Kippung gehabt und das hat sich ja ausgedrückt in dieser Bewegung von Fridays for Future, dass es plötzlich fast schon das dominierende gesellschaftliche Thema war. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht wieder wegrutschen, dass sozusagen dieses große Bewusstsein, was mittlerweile 90% der Bevölkerung befürworten oder mindestens 80%, dass das uns nicht wegrutscht. Und wir müssen beim Klimaschutz aufpassen, dass wir die soziale Frage nicht fallen lassen. Weil wir merken ganz deutlich, dass das Bewusstsein für Klimaschutz sehr stark in den besseren Mittelschichten vorhanden ist. Da ist es ganz stark. Und das ist in den Schichten, die das Gefühl haben, dass Klimaschutz teuer wird, die Begeisterung wesentlich weniger ist. Und jetzt komme ich zu meinem zentralen Satz zum Klimaschutz. Wenn in der Gesellschaft der Eindruck entsteht, dass Klimaschutz etwas ist, was sich nur Wohlhabende leisten können, die sich ein Elektroauto, eine Photovoltaikanlage und eine Wärmepumpe leisten können, dann wird die Klimaschutzpolitik in den nächsten Jahren scheitern. Das heißt, wir brauchen eine soziale Flankierung der Klimaschutzpolitik, damit die Klimaschutzpolitik erfolgreich wird und von allen getragen wird. Und deswegen propagieren wir ja von Attac das Klimageld. Also eine, das praktisch der, die Einnahmen aus dem CO2-Preis, wodurch ja CO2-Emissionen teurer gemacht werden, dass diese Einnahmen zurückgegeben werden an die Bevölkerung, und zwar pro Kopf. Dann profitieren die, die wenig emittieren, und das sind vor allen Dingen die unteren Einkommensschichten, die sind nämlich viel klimafreundlicher heute, während die besser verdienenden stoßen viel mehr CO2 aus, insbesondere durch ihre intensiven Flüge und andere und großen Häuser, und die müssen dann zuzahlen. Die werden aber nicht bestraft, denn wenn sie sich klimafreundlich verhalten wie die Unterschicht, dann müssen sie auch nichts zuzahlen, dann profitieren sie auch mit. Das heißt, wir brauchen als Kompensation das Klimageld, und das ist eine zentrale soziale Flankierung der Klimapolitik. Ohne das wird die Klimapolitik scheitern, das ist meine Befürchtung.
Du hast jetzt mit dem Klimageld schon auch die unteren Schichten angesprochen oder die ärmeren Schichten in Deutschland, die bei dem Konzept zur Rückverteilung von Vermögen ja weniger angesprochen sind, ne? Wo es halt vor allem darum geht, erstmal oben eine Grenze zu setzen. Ihr habt ein Maximalvermögen, aber kein Mindestvermögen, so in die Richtung. Ja? Habt ihr euch schon Gedanken dazu gemacht, wie eure Umverteilungsmaßnahmen, euer Konzept zur Umverteilung sich auch unten auswirken würde? Würden Einkommensteuersätze über 90% dafür sorgen, dass auch schon die Markteinkommen stärker umverteilt werden, zum Beispiel hin zu geringeren Einkommen? Was würde mit den Vermögen der ärmeren Leute passieren, die heutzutage ja praktisch kein Vermögen haben, wenn es wirklich ein Maximalvermögen von 20 Millionen Euro geben würde?
Also worum es uns geht, ist, dass wir, also die Einkommensverteilung in Deutschland ist ja so, dass die Einkommen aus Arbeit sehr hoch belastet sind, auch im internationalen Vergleich. Wenn ich die Gesamtabgabenlast eines Geringverdieners, der Mindesteinkommen bekommt, betrachte, dann habe ich Steuern, das ist gar nicht, also die Einkommenssteuern spielen bei dem gar nicht so eine große Rolle. Die Sozialabgaben spielen eine sehr große Rolle, das ist der größte Teil. Und dann kommen natürlich die Mehrwertsteuer von 19%, die bei geringen Einkommen voll zuschlägt, weil deren Einkommen geht ja voll in den Konsum. Das ist ja die Situation, sodass ich heute eine Gesamtbelastung, wenn ich alle Verbrauchsteuern mit aufschlage, das hat Stefan Bach ja durchgerechnet, bei Geringverdienern bereits bei fast 50% liegt, knapp unter 50%. Das ist natürlich eine absurde Veranstaltung, wo sich während bei denjenigen, die aus Kapital ja Einkommen beziehen, die Steuerlast ja regelmäßig unter 25% liegt. Und wenn ich jetzt da rechnet ja das Netzwerk Steuergerecht, Christoph und Julia rechnen ja immer die Unternehmenssteuern mit als Steuern für die Reichen, was natürlich, also wenn ich mal in die 50er Jahre zurückgucke, da war es völlig klar, dass die Unternehmen zahlten Unternehmenssteuern und aus den Gewinnen, die dann überblieben, kriegten die Reichen ihr Geld. Und die wurden dann Anfang der 50er Jahre nochmal, wenn sie über 250.000 Mark lagen, mit 95% besteuert. Das war damals normal. Da ist keiner drauf auf die Idee gekommen, zu sagen, die Unternehmenssteuern sind ein Teil der Steuern der Reichen, sondern die kamen zusätzlich. Das ist heute eine ganz andere Betrachtungsweise. Heute nimmt man das als selbstverständlich. Wir wollen das auch berücksichtigen in unserem Steuerkonzept. Das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber es ist tatsächlich so, dass man sagen muss, dass die Reichen einfach viel, viel weniger Steuern bezahlen in jeder Hinsicht, was Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, gibt es ja sowieso nicht, Einkommenssteuer betrifft. Und das wollen wir ändern und einen Teil davon wollen wir zurückverteilen. Aber wesentlich ist natürlich, dass wir beim Rückverteilen für die unteren Schichten spielt vor allen Dingen das Sozialsystem eine Rolle. Ja? Also der entscheidende Punkt, wo wir zurückverteilen, ist nicht im Steuersystem, weil die Geringverdiener zahlen ja fast keine Steuern und wenn sie Kinder haben, zahlen sie gar keine Steuern, sondern der entscheidende Punkt ist, deswegen haben wir auch in das Gesamtsystem das Sozialsystem mit einbezogen, weil wir im Sozialsystem die Belastungen in den unteren Einkommen ändern müssen und weil wir die Basisabsicherung der unteren Einkommen verbessern müssen. Und da sind wir an einem entscheidenden Punkt. Unser Sozialsystem geht davon aus, dass wir zum Beispiel bei der Rente eine Basisrente haben und on top eine Berufsrente, die abhängt von dem, was wir einzahlen. Aber jede Einzahlung lohnt sich. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied gegenüber heute, wo ja jemand, der geringe Renten hat, die Grundsicherung fällt. Und dann ist es egal, ob er jemals gearbeitet hat oder nicht. Heute ist es so, dass ein Rentner, der mit geringem Einkommen, der sein Leben lang, also meine Cousine zum Beispiel, die hat wahrscheinlich 45, fast 50 Jahre gearbeitet, von 14 Jahren bis 65 und wird eine Rente beziehen, die unterhalb der Grundsicherung liegt, als Friseuse. So, das heißt, es lohnt sich überhaupt nicht einzuzahlen. Wenn sie niemals gearbeitet hätte, würde sie genau das Gleiche kriegen. Und das ist eine absurde Veranstaltung und das wollen wir grundlegend ändern. Deswegen ist die Frage der Umverteilung, muss auch berücksichtigen das Sozialsystem und das Rentensystem. Die gehören zusammen.
Vielleicht kann ich da nur noch eine Ergänzung machen, Karl Martin, du weißt das natürlich auch, aber also die niedrigen Einkommen und Menschen, die nicht arbeiten, zahlen natürlich doch Steuern. Sie zahlen vor allen Dingen die Umsatzsteuer. Und Verbrauchssteuern, Tabaksteuer zum Beispiel, die gar nicht so unwichtig ist für unseren Haushalt. Und wenn man tatsächlich in die letzten 30 Jahre guckt, dann sieht man ja, die Vermögenssteuern, die Steuern auf hohen Einkommen wurden gesenkt. Dafür wurde die Umsatzsteuer um 3 Prozentpunkte erhöht. Das wieder umzudrehen, das führt natürlich, da hast du absolut recht, nicht dazu, dass Menschen am unteren Ende der Einkommenspyramide genug Geld zu einem guten Leben haben. Das muss man durch andere Maßnahmen erreichen. Aber am Ende ist es aktuell so, dass tatsächlich Menschen ohne Einkommen oder mit niedrigem Einkommen einen Teil der Steuern aufbringen, die früher von den Superreichen aufgebracht wurden.
Ja, du hast völlig recht. Es ist sogar irre. Die Zahlen von Stefan Bach sind natürlich völlig irre, weil für die Geringstverdiener, ja, wenn ich jetzt mal sage, im extremsten Fall die Obdachlosen, ist die Hauptsteuer die Tabaksteuer. Ja, und die liegt bei 75%. Das heißt, die Geringstverdiener haben eine der höchsten Steuerquoten überhaupt von allen. Das hat mich auch total überrascht, als ich diese berühmte Wahlgrafik gesehen habe, wo ja dieser Effekt der Tabaksteuer praktisch diesen Schwanz ausmacht von dem Wahl. Das nennt man sicher die Wahlgrafik. Also hochspannende Geschichte. Wir haben da, also auch in dem Punkt ist unser Steuersystem völlig irre. Ja. Da hast du recht.
Und vielleicht noch eine Frage von mir. Also wir sind ja so, und das zeigen wir auch im Jahrbuch dafür, dass es einen Maßnahmenmix sozusagen braucht, dass wir nicht die eine Maßnahme haben, um alles zu ändern, sondern da an verschiedenen Stellschrauben drehen können. Und wenn jetzt du bei eurem Konzept auf das, was ihr vorschlagt, blickt, gibt es denn trotzdem eine Maßnahme, die du für die wichtigste hältst, die jetzt am zeitkritischsten oder am schnellsten umgesetzt werden müsste? Oder würdest du auch sagen, es muss immer ein Maßnahmenmix sein? Oder gibt es da eine, die du für die entscheidende Stellschraube hältst?
Also es gibt natürlich wichtige Stellschrauben und weniger wichtige, aber ich sehe nicht, dass wir jetzt die große Nummer haben, wo wir jetzt alles drehen. Aber klar ist, dass wir für die Umverteilung sind natürlich die Vermögenssteuern ganz entscheidend. Das muss man einfach sehen. Und die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer ist natürlich sozusagen ein Symbol dafür, ob wir überhaupt reiche Bereiche besteuern wollen oder nicht. Und da bin ich auch ein bisschen ein Unterschied zu dem, was ihr schreibt. Ich glaube, wir sollten immer klar sagen, dass wir eine progressive Vermögenssteuer brauchen. Und zwar aus folgendem Grunde. Die Renditen auf die Vermögen sind extrem unterschiedlich. Die Durchschnittsrendite für Vermögen von Leuten, die ein paar Aktien haben oder ein Haus haben oder sonst was, die Durchschnittsrendite von kleinen Vermögen liegt bei 2%. Die wächst aber auf, bei Multimillionären liegt die Durchschnittsrendite bereits bei 4%, beim Doppelten. Und bei Milliardären liegt die Durchschnittsrendite über 7% nach Steuern. Vor Steuern liegt sie über 10 nach Statistiken aus USA. Und die sind relativ gut weltweit vergleichbar, weil das sich ja über die Märkte ausgleicht. Das heißt, wenn wir eine Vermögenssteuer von 2% einführen, was ja total radikal klingt, wie ihr das fordert, dann heißt das für die Normalvermögenden, dass wir praktisch die gesamte Rendite abschöpfen, schon mit der Vermögenssteuer. Für die Spitzenvermögen, die 10% vor Steuern haben, heißt das gar nichts. Das ist für die also nur ein kleiner Anteil. Ist eine relativ moderate Erhöhung der Einkommenssteuer. Und insofern denke ich, wenn wir Vermögenssteuern propagieren, sollten wir immer das Wort progressiv dabei verwenden.
Wobei wir jetzt ja mit unseren 2% jetzt auch bei hohen Freigrenzen sozusagen wären, weil wir von der Milliardärssteuer sprechen. Und wir sind zumindest nicht gegen eine progressive Vermögenssteuer, aber wir wollen ja niemanden überfordern und langsam anfangen.
Ja, ich sehe auch nicht, dass wir gegeneinander arbeiten, sondern ich sehe da eine Arbeitsteilung. Also euer Dialog, der ja an der Tagespolitik sich orientiert, ist extrem wichtig und produktiv und so weiter. Und wenn ich ein visionäres Konzept versuche zu formulieren, weil ich sage, das wird international diskutiert, das muss endlich in die deutsche Debatte rein, und was sind die Zielvorstellungen einer gerechten Steuerpolitik? Dann widerspricht sich das nicht, sondern das ergänzt sich in der politischen Wirkung. Also ich sehe sowieso immer politische Veränderungen. Alle sind willkommen, die in die richtige Richtung ziehen, an der richtigen Seite des Taus.
Das kann ich nur aus ganz aktueller Erfahrung bestätigen. Beim Zeitwissenschaftsforum waren sich auf dem Podium von Herrn Fratscher bis zu Herrn Page alle einig im Prinzip, dass wir eine Obergrenze für Vermögen, für Erbschaften, für Einkommen brauchen. Also eine Einkommensobergrenze von 2 Millionen, wie die da auf dem Podium zitiert wurde. Da waren natürlich unsere Vorschläge absolut unradikal und wenig utopisch, auch wenn das in der Tagespolitik manchmal so aussieht. Und nur ein Zwischenschritt in diese Richtung. Und deswegen ist es umso besser, wenn es auch die Zielformulierungen sehr klar und deutlich gibt. Und dann braucht es aber dahin natürlich auch Zwischenschritte und die können wir ja versuchen, möglichst real auch zu formulieren. Und die sehen immer noch extrem utopisch aus, wenn ich aktuell auf das tagespolitische Geschehen gucke.
Ja, ist völlig klar. Aber andererseits, ich merke einfach auch in den Diskussionen, dass ein Bedarf besteht, auch mal zu sagen, wo wir letztlich hinwollen. Und ich hatte ja befürchtet, wenn ich jetzt Vorträge halte, dass da Leute kommen, die sagen, das ist alles Quatsch. Ich hatte neulich ein Streitgespräch mit einem von der FDP, einem Bundestagsabgeordneten, zu unserem Steuerkonzept. Und da habe ich nur die skizziert. Und der Junge traute sich überhaupt nicht, die Radikalität meines Vorschläges darzustellen. Sondern der war voll in der Defensive in der öffentlichen Diskussion. Völlig irre, wie die Diskussionen dann ablaufen. Gut, das lag natürlich am Publikum teilweise, aber wenn ich Umfragen sehe, ist es ähnlich. Es gibt Umfragen über die Frage, was fordern die Leute so über Vermögensverteilung. Und wenn ich die Umfragen sehe, dann sind selbst die FDP-Wähler radikal, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, weil die überhaupt keine Vorstellung hat, wie die reale Vermögensverteilung ist.
Super, dann nehmen wir das doch vielleicht mal als positives Schlusswort, dass die Bevölkerung da vielleicht durchaus schon weiter ist als die politische Klasse. Karl-Martin, dir vielen Dank für dein Buch. Das also in der Tat ist auch was ich mir sehr gewünscht habe, dass man ein etwas visionäreres Konzept mal findet und durcharbeiten kann. Ich würde es allen ans Herz legen. Wir verlinken das Buch natürlich auch. Und in diesem Buch findet ihr über die Dinge, die wir heute diskutiert haben, ja auch sehr viel detailliertere Vorschläge, ja, mit Steuertabellen, Steuersätzen für bestimmte Einkommens-, Vermögensgrenzen und so weiter und so fort. Also das sogenannte Nitty-Gritty auf Englisch könnt ihr dann im Buch Steuerrevolution, ein Konzept zur Rückverteilung von Reichtum zu mehr Gerechtigkeit und Klimaschutz von Karl-Martin Henschel und Alfred Eibel lesen. Vielen Dank.
Ja, ich wünsche euch noch eine gute weitere Diskussion und einen schönen Tag.
So, nach diesem sehr schönen Interview mit Karl-Martin Henschel kommen wir nun also zu unseren Arbeitsbereichen. Und da macht wie immer Julia den Anfang. Du sprichst heute über Einkommensungleichheit, die haben wir gerade schon so ein bisschen angerissen auch, und definierst uns da so ein bisschen, was ist eigentlich der Vergleich zu Vermögensungleichheit, was zählt und was zählt vielleicht leider in der öffentlichen Debatte da manchmal mehr. Los geht's.
Genau, also ich habe mich ein bisschen dem Problem angenommen, dass wenn man nach der Ungleichheit fragt, also Menschen in der Politik, und vielleicht sogar auch nach Vermögensungleich fragt, dann ganz gern mit Einkommen geantwortet wird. Und das war jetzt sozusagen auch der Anlass, ein aktueller Zeitbeitrag, doch nicht so ungerecht. Und der Journalist meint, dass zwar von den politischen Rändern, wie er schreibt, immer gesagt wird, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufgeht, dass das aber nur plausibel klingt und deshalb immer wiederholt wird. Aber eigentlich gibt es keine Fakten dafür. Und dabei gibt es also so zwei Probleme. Das erste habe ich schon gesagt. Der Journalist fängt dann damit an, dass er die Belege dafür sammelt, warum das eben nicht so ist, warum zwischen Arm und Reich das nicht weiter auseinandergeht. Und begründet das damit, dass die Lohneinkommen in den letzten 20 Jahren die Ungleichheit da ein Stück zurückgegangen ist. Und dass auch, wenn man sich die Einkommen insgesamt anguckt, weil es ja nicht nur Löhne gibt, dann stagniert zumindest auch die. Und genau, und ich würde jetzt sagen, dass wenn man dass der politische Rand, wenn er denn argumentiert, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufgeht, dann eigentlich Vermögen meint. Und wenn wir uns jetzt so das angucken, beispielsweise hat im Januar gerade Oxfam einen Bericht zur weltweiten Verteilung veröffentlicht und kommt dann zu dem Ergebnis, dass die 5 reichsten Menschen ihr Vermögen, ihre Milliarden in 3 Jahren verdoppelt haben und die ärmere Hälfte der Bevölkerung sogar absolut Vermögen verloren hat, dann sieht man da, dass es eigentlich bei den Vermögen auf jeden Fall in eine andere Richtung geht, dass die Schere da weiter auseinander geht. Und wenn wir uns jetzt da Deutschland anschauen, dann wissen wir auch, Einkommen sind ungleich verteilt, aber vor allem das Problem oder viel stärker ungleich verteilt sind die Vermögen. Also wir sind da eine der ungleichsten Demokratien. Und weil, wenn wir jetzt uns die Entwicklung angucken wollen, also weil wir keine Vermögen erfassen, seit wir die Vermögenssteuer nicht mehr haben, findet die Messung so mit Haushaltsbefragungen, mit journalistischen Reichenlisten statt. Und das ist erstmal gar nicht so einfach, deine zeitnahe Entwicklung irgendwie genau abzubilden, weil uns einfach die Daten fehlen. Was wir uns jetzt aber beim Netzwerk dann anschauen, sind die Vermögen. Jetzt, wenn wir da auf die Vermögen der Milliardäre blicken in Deutschland, dann vergleichen wir zum Beispiel die Reichenlisten und sehen, dass in dem letzten Jahr, also innerhalb von einem Jahr, die 200 größten Vermögen um 20% zugenommen haben, also auch deutlich stärker zugenommen haben als die Inflation. Und der untere Teil der Bevölkerung, also der ganz unten, der hat natürlich Schulden. Also insofern kann man also sehen, dass auch wenn man jetzt die Inflation daraus rechnet, dass die Schere bei den Vermögen, soweit wir das sehen, auseinandergeht. Und der zweite Punkt ist natürlich auch legitim, sich die Einkommen anzugucken und dann da Entwicklungen nachzuschauen. Aber selbst wenn wir uns die gesamten Einkommen anschauen, wie das der Journalist dann im Zeitbeitrag macht, dann haben wir auch eben die Probleme, dass wir Daten haben zu den Lohneinkommen. Und das ist auch richtig. Da ist seit der Einführung des Mindeststunden, also des Mindestlohns, ist der Niedriglohnsektor ein bisschen geschrumpft sozusagen. Und da haben die unteren Einkommensziele ihre Einkommen stark erhöht. Und das hat also wirklich gewirkt, der Mindestlohn. Und das sehen wir dann, die Lohneinkommen sind halt ein Stück zurückgegangen. Aber die Einkommen sind natürlich nicht nur Lohn- und Arbeitseinkommen, sondern vor allen Dingen bei den Superreichen. Und das ist ja wichtig, wenn wir die Schere uns angucken wollen. Dann, wenn wir die Einkommen vergleichen, die gesamten Einkommen, berufen wir uns eben auch auf Haushaltsbefragungen, weil die auch nicht weder in der Steuerstatistik abschließend erfasst sind. Und bei den Haushaltseinkommen eben fehlen, also bei beiden Statistiken sozusagen, bei den Haushaltsbefragungen und bei den Steuerstatistiken fehlen halt die Vermögenseinkommen, also Unternehmensgewinne, die im Unternehmen angespart werden, Dividendenzahlungen, Veräußerungsgewinne sind da nicht mit erfasst und auch die Einkommen aus Erbschaften und Schenkungen. Und genau, also da, deswegen ist es da auch problematisch, die gesamten Einkommen sozusagen zu messen. Und selbst wenn wir uns die angucken, die wir messen können, dann sehen wir, dass irgendwie bis zum Jahr 2005 die ganz stark die Ungleichheit auseinandergegangen ist und seitdem auf relativ hohem Niveau stagniert, aber sogar auch ein bisschen, der Gini-Koeffizient größer geworden ist. Und passend dazu hat gerade das DIW, also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die Haushaltsbefragungen, die umfangreichsten machen, auch einen Bericht zu den Entwicklungen bei den Einkommen veröffentlicht. Und das kommt dann zu dem Ergebnis, dass zwischen 1995 und 2020, also die Einkommen real alle gewachsen sind, war für alle Menschen. Also nicht für alle, also im Schnitt für alle Einkommensgruppen gewachsen sind. Und dass sie aber im untersten Bereich, also bei den untersten 10%, lediglich um 4% gewachsen sind und bei den obersten um 50%. Und wenn wir jetzt sagen, das ist die Schere zwischen Arm und Reich, dann ist die natürlich definitiv auseinandergegangen und geht auch auseinander. Genau, und das Problem ist, also selbst der Sachverständigenrat, also alle, die ja einen Blick auf die Einkommensentwicklung werfen, warnen davor, dass es vor allen Dingen das Problem ist, dass da unten nichts passiert und dass damit die Armutsgefährdung wächst. Und wenn wir von sozialer Ungleichheit und sozialen Problemen und Schere und Arm und Reich sprechen, dann ist das natürlich, kann man das natürlich nicht ignorieren.
Super, vielen Dank für die Klarstellung. Wir rasen heute etwas durch und du hast ja auch schon eine gute Überleitung mir gegeben, nämlich zu den Gewinnen von Unternehmen, die eben bei den Einkommensteuerstatistiken nicht mit einfließen. Christoph, die Gewinne von Unternehmen hast du dir mal wieder angeguckt und zwar ganz explizit bezogen auf das Unternehmen Booking.com. Wie kam es dazu und was hast du so festgestellt in deiner Studie?
Ja, also absolut richtig, die Gewinne der großen Unternehmen, das sind ja oft die Einkommen der superreichen Eigentümer. Lasst mich aber noch mal kurz zurückblicken auf den 12. Februar. Da habe ich mich gerade vorbereitet auf die Pressekonferenz zu unserer neuen Studie und hatte einen Unternehmer, einen Hoteleigentümer aus Baden-Württemberg am Telefon. Ich erkläre kurz, was passiert ist. Also wir haben eine neue Studie für die Linksfraktion im Europaparlament geschrieben, haben uns die Steuerpraktiken, die aktuellen Steuerzahlungen auch von Booking.com, Microsoft und Alphabet, also dem Mutterkonzern von Google, angeschaut. Und wenig überraschend eigentlich haben wir herausgefunden, also auch die großen europäischen Digitalkonzerne wie Booking.com zahlen nicht genug Steuern und sie tun das auch nicht da, wo sie ihre Geschäfte machen. Also soweit im Prinzip ja wie bekannt. Aber spannend, dass das eben auch in Europa in gleichem Maße passiert wie bei den großen US-Konzernen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass Booking.com seine Gewinne in die Niederlande verschiebt, also eine bekannte Steueroase, die eigentlich 25% Steuern nimmt, aber im Fall von Booking.com über eine sogenannte Lizenzbox dafür sorgt, dass auf die Gewinne, die aus ganz Europa und der ganzen Welt eben auch vom Hotel-Eigentümer aus Baden-Württemberg am Ende in die Niederlande verschoben werden, nur 15% Steuern fällig werden. Und auch wenn das im Prinzip nichts Neues ist, dass die Niederlande eine Steueroase sind und dass große Digitalkonzerne Steuern vermeiden, führt das zu Recht immer noch zu Empörung, auch bei kleinen Unternehmern und ist aus meiner Sicht ein Problem für die Demokratie. Wenn es also uns nicht gelingt, die Millionen von kleinen Unternehmerinnen so zu besteuern, oder die großen Digitalkonzerne, die wenigen höchst profitabeln Digitalkonzerne, also die mit den größten Gewinnen, mit der größten Marktmacht, auch mit den reichsten Eigentümern, wenn es uns nicht gelingt, die so zu besteuern wie die kleinen Unternehmerinnen in Baden-Württemberg, den Hoteleigentümer da oder eben den Bäcker von nebenan. Das ist am Ende ein Grund, warum Leute sagen, diese Demokratie funktioniert nicht, wo auch Unternehmerinnen sehen, dass das für sie nicht funktioniert. Deswegen ist es so wichtig, da immer wieder zu gucken und auch zu gucken, was passiert denn jetzt mit den ganzen Reformbemühungen, die es ja gibt. Und da erlauben Microsoft und Alphabet in gewisser Weise einen Blick in die Zukunft. Und sie zeigen leider, es wird noch nicht besser. Und das liegt daran, also die Hauptreform auf der internationalen Ebene ist ja die globale Mindeststeuer von 15%. Die hat Olaf Scholz 2021 als große Revolution verkauft und die hat die Bundesregierung jetzt zum 01.01.2024 für Deutschland ja auch umgesetzt. und sagt, damit ist ein Meilenstein geschafft. Das ist auch nicht ganz falsch. Allerdings, wie gesagt, zeigen Microsoft und Alphabet, dass sich für diese großen Digitalkonzerne damit noch wenig ändert. Die USA haben so eine Mindeststeuer bereits. Die ist nicht ganz so gut wie die jetzt verabschiedete, aber im Prinzip sehr ähnlich. Und die USA haben sie seit 2018. Sie kombinieren sie aber wie die Niederlande mit einer Lizenzbox. Das heißt, sie sorgen dafür, dass die bisher mit 0% auf den Bermudas versteuerten Gewinne eben entweder im Fall von Microsoft zurück nach Irland kommen und dort mit ungefähr 12% besteuert werden oder, und das ist für die meisten Gewinne der Fall, eben und auch bei Alphabet in die Lizenzbox in den USA verschoben werden und dort mit 13% besteuert werden. Das führt am Ende dazu, dass die USA zur ultimativen Steueroase wird und diese großen Konzerne trotz aller Reformbemühungen weiterhin knapp 15-16% Steuern zahlen. Und weil die Eigentümer dann oft sehr wenig Steuern zahlen, zahlen eben Bill Gates, Jeff Bezos und Co. insgesamt auf ihre Milliardeneinkommen 15%, 16% Steuern. Das ist weit entfernt eben von dem Hoteleigentümer in Baden-Württemberg, der etwa 48% zahlt auf seine Gewinne. Und das ist, wie gesagt, das zentrale Problem, die zentrale Herausforderung. Zusammen kombiniert mit der zweiten Herausforderung, dass eben Bill Gates und Jeff Bezos diese Steuern, obwohl sie in Baden-Württemberg im Prinzip im Hotel erwirtschaftet würden oder eben hier in Deutschland bei allen Leuten, die Microsoft benutzen und die Microsoft auch verkaufen und weiter pflegen in Deutschland. Also diese Gewinne landen eben zunehmend in der Steueroase USA. So, und das zeigt diese Studie, wie gesagt, hat zu Recht auch zu vielen Reaktionen und zu Empörung geführt. Die Bundesregierung hat im Handelsblatt darauf geantwortet und hat gesagt, das bestätigt sie im Prinzip in ihren Reformbemühungen und sie sehen sich da auf einem guten Weg. Ich glaube, das wird den Ergebnissen nicht ganz gerecht, weil eben die Ergebnisse zeigen, die Mindeststeuer, die wir jetzt beschlossen haben, die ist tatsächlich ein Fortschritt, auch ein wichtiger Schritt, aber die ist noch weit entfernt davon, uns tatsächlich nah an das Ziel zu bringen, dass diese Digitalkonzerne mindestens genauso viel Steuern zahlen wie die Unternehmen von nebenan, und zwar auch hier in Deutschland und auch im globalen Süden. Wie gesagt, davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun und wir werden das auch weiterhin verfolgen, auch vor allen Dingen anhand der Digitalkonzerne, weil die sind tatsächlich für einen großen Teil des Problems zuständig und an denen kann man tatsächlich auch relativ früh sehen, ob es Verbesserungen gibt oder nicht.
Mhm, super. Diese Studie mit dem Titel Digitalkonzerne fair besteuern, ein Beitrag zur aktuellen Reformdebatte, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und Christoph, ich glaube, da machen wir vielleicht die Überleitung ausnahmsweise mal nicht als nächstes zum Geldwäschethema, sondern zum Thema internationale Steuergerechtigkeit, wo wir eh schon bei der Unternehmensbesteuerung sind. Da gab es das erste Treffen des UN-Steuerkomitees und auch da hast du ein paar Infos für uns. Was wurde da so besprochen? Was ist daran nennenswert?
Nur ein kurzes Bild im Prinzip. Tatsächlich, was in der Reformbemühung international passiert. Also wir hatten ja gesagt, es gibt Reformbemühungen. Die USA hat angefangen 2018 mit einer Mindeststeuer, gleichzeitig aber mit eben diesen Maßnahmen, die die USA zur Steueroase machen. Dann haben viele Länder gesagt, wir lassen uns das so nicht gefallen, haben in der OECD darauf hingewirkt, auch in der G20 darauf hingewirkt, dass es Reformmaßnahmen gibt, auch globale Reformmaßnahmen. Die wurden 2021 vereinbart, sind jetzt in der Umsetzung. Auch noch nicht final umgesetzt. Aber viele Länder sagen schon jetzt, auch das reicht uns noch nicht und haben eben darauf gedrängt, dass sich die UN dieses Problems annimmt. Dass wir also tatsächlich eine echte globale Lösung in Form einer UN-Steuerkonvention hinbekommen. Und das Bild, was jetzt quasi die neue Nachricht ist für den Februar, ist für jeden im Internet frei einsehbar und zeigt eben, wo der Unterschied liegt zwischen OECD und UN. Der liegt also vor allen Dingen in der Transparenz und man kann jetzt im Video online für jeden einsehbar sehen, wie eine Unterabteilungsleiterin aus dem Finanzministerium in New York den deutschen Beitrag zu dieser Reformdebatte ins Mikrofon spricht. Ja, bisher ist das so gelaufen, dass sich die Vertreterinnen aus den Finanzministerien hinter verschlossener Tür in Paris bei der OECD getroffen haben und Sachen ausgehandelt haben, von denen die Politik und auch die Bevölkerung zu Hause nichts mitbekommen hat und auch nichts mitbekommen konnte, wenn sie, selbst wenn sie es wollten, weil diese Verhandlungen geheim stattgefunden haben. Bei der UN ist das anders, da gibt es ein politisches Mandat und da sind die Verhandlungen offen. Und wie gesagt, deswegen konnten wir diese Unterabteilungsleiterin aus dem Finanzministerium sehen und im Prinzip erstmal erfreuliche Nachrichten vermelden. Deutschland hat sich in diesen Prozess eingebracht. Deutschland hat sogar den Vize-Chair, also den Vice-Chair, den Vize-Leiter dieser Kommission da übernommen, die in diesem Jahr den Weg hin zu einer UN-Steuerkonvention erarbeiten soll und also den Plan für die Ausarbeitung dieser Konvention erstellen soll. Inhaltlich ist noch nicht viel bei rausgekommen, ist auch wenig überraschend, weil dieses erste Treffen war vor allen Dingen da, sich über den Prozess abzustimmen und auch der Beitrag der deutschen Unterabteilungsleiterin zielte vor allen Dingen darauf, möglichst viel Einigkeit und Einstimmigkeit im Prinzip sich zu wünschen. Aber immerhin hat sie das nicht zur Bedingung gemacht, weil wenn das tatsächlich eine Bedingung wäre, dann wäre natürlich dieser Prozess zum Scheitern verurteilt. Wir werden eine globale Unternehmensbesteuerung nicht hinbekommen, wenn alle Steueroasen und alle anderen Länder auch zustimmen müssen, die davon verlieren, sondern wir werden das tatsächlich nur hinkriegen, wenn sich eine große Mehrheit der Länder, die von der Gewinnverschiebung betroffen sind und darunter leiden, tatsächlich auf Reformen einigen.
Danke auch dafür. Ein kleiner Fortschritt. Gibt es den denn auch bei der Geldwäsche? Das wäre meine gekonnte Überleitung zum Thema. Nämlich gibt es da ja neue EU-Regelungen. Was ist da passiert und wie gut schätzt du die ein?
Fortschritt ist tatsächlich eine gekonnte Überleitung. Klein passt vielleicht nicht für das, was da passiert ist. Also die EU hat ja jetzt über mehrere Jahre an einem großen Geldwäschepaket gerungen und das ist jetzt endlich verabschiedet. Die EU hat sich sogar auf den Sitz der neuen Geldwäscheaufsichtsbehörde geeinigt und das war am Ende wie ein Castingverfahren mit sehr großer Aufmerksamkeit. Am Ende konnte man sich auch, es gab Bewerbungsvideos, Christian Lindner hat persönlich sich für Frankfurt eingesetzt. Wie gesagt, ein großes Verfahren, man konnte sich in dem Verfahren nicht einigen. Es gab sogar zum ersten Mal im Prinzip eine Abstimmung darüber, wo diese Behörde sitzen kann und tatsächlich hat Frankfurt am Ende gewonnen und wird jetzt diese neue Geldwäschebehörde bekommen. Das ist tatsächlich eine kleine Neuigkeit. Die großen Neuigkeiten, die liegen im Detail. Die würden auch diesen Podcast heute hier sprengen. Also es gibt eine Geldwäscheverordnung, eine Geldwäscherichtlinie und noch eine Richtlinie zu Kryptowährungen. Vielleicht nur zwei Auszüge daraus. Also diese Geldwäscheverordnung, die soll dazu führen, dass möglicherweise, also dass es einen einheitlichen Begriff des wirtschaftlich Berechtigten gibt und möglicherweise eben auch einige Lücken in der deutschen Definition beseitigt werden. Aber die großen Lücken tatsächlich bei den wirtschaftlich Berechtigten, also die viel zu hoch angesetzten Schwellenwerte, die es möglich machen, eben, wenn man einfach genug Freunde zusammenbringt, immer noch anonym zu bleiben. Also diese Schwellenwerte, die bleiben, die sind also mit der Reform nicht vollständig beseitigt, aber es gibt zumindest ein paar Fortschritte. Also wir machen mehr Leute noch transparent als vorher. Und es gibt in der Richtlinie vor allen Dingen eine große Errungenschaft, auch auf Reaktion auf das Gerichtsverfahren von vor 2 Jahren, dass wir als Zivilgesellschaft, die Presse, demnächst wieder guten Zugang zu den Transparenzregistern bekommt und also diese Transparenz tatsächlich dann auch in der Berichterstattung, in der Arbeit der Zivilgesellschaft, aber auch in der grenzüberschreitenden Arbeit der Ermittlungsbehörden wieder funktionieren kann. Allerdings, das muss man dazu sagen, die Verordnung, die wirkt zwar sofort, wenn sie im Amtsblatt veröffentlicht ist, gilt aber erst nach 3 Jahren für die Verpflichteten. Also wir haben jetzt noch eine Übergangszeit von 3 Jahren. Das gleiche bei der Richtlinie. Die muss in den Ländern umgesetzt werden. Also Deutschland muss in den nächsten 2 Jahren ein Gesetz zur Umsetzung dieser Richtlinie machen und die Transparenz im Transparenzregister quasi, also das Transparenzregister auch wieder für die Zivilgesellschaft öffnen und hat dann Zeit, diese Änderung auch bis in 3 Jahren umzusetzen. Das heißt, im schlimmsten Fall warten wir bis 2027 oder 2028 sogar, um Zugriff auf das Transparenzregister zu bekommen. Und es bleibt zu hoffen, und so hat sich bisher auch die Bundesregierung geäußert, dass es damit in Deutschland etwas schneller geht und wir bald wieder zugreifen können auf das Transparenzregister. Im Prinzip ließe sich das in einem Tag machen. Also es gab diesen Zugriff schon, die technischen Bedingungen sind alle da. Und wie gesagt, wir hoffen, das dauert nicht 3 Jahre, sondern die deutsche Bundesregierung ist da mal schnell und sie ist im Prinzip ja jetzt auch jahrelang vorbereitet, weil diese Diskussionen liefen ja eine ganze Weile.
Drücken wir die Daumen, machen unsere Kreuzchen bei den Parteien, die das schnell machen und freuen uns darüber, dass der Podcast Steuergerechtigkeit heute mal vergleichsweise positiv ist, denn auch mein letztes Thema würde ich als eher positiv beschreiben. Ich gehe kurz ein auf die Initiative zur Stärkung der IRS, also des Internal Revenue Service, praktisch die Steuerbehörde der USA. Die hatte im Rahmen des Inflation Reduction Act vor einigen Jahren eine Geldinfusion, Investitionen von 80 Milliarden Euro gesehen, also riesige Summen. Teilweise wurde das schon wieder zurückgedreht, aber es sind immer noch große Summen, die verbleiben beim IRS. Und spannend daran ist, dass es den expliziten Fokus gab, dieses neue Geld auf die Erhöhung von Prüfquoten bei Steuerpflichtigen mit hohen Einkommen zu verwenden. Also die Finanzministerin Janet Yellen hatte zum Beispiel den Chef des IRS angewiesen, diese Gelder nur für Menschen mit Einkommen über 400.000 Dollar im Jahr zu verwenden. Also im Prinzip das, was wir in Deutschland auch gerne fordern. Ein Fokus der Finanzverwaltung eben auf die Prüfung von den Leuten ganz oben, nicht den ganz unten. Das zeigt sich jetzt auch in der Debatte. Also es gab jetzt kürzlich ein Interview, das ist das, weswegen ich das heute wieder hervorkrame, mit dem jetzigen Leiter des IRS, der geschätzt hat, dass die Steuerhinterziehung von Millionären und Milliardären in den USA sich auf einen Wert von 150 Milliarden Dollar beläuft pro Jahr, also riesige Summen. Und deswegen, ne, so begründet jetzt den Push der IRS. Es gibt eine Sondereinheit, die sich auf diese Hochvermögenden und Leute mit hohen Einkommen, Einkommensmillionäre fokussieren soll, um, und auch das wird ganz explizit gesagt, die historisch niedrigen Prüfquoten in diesem Bereich endlich wieder zu erhöhen. Prüfquoten werden auch genannt. Ist ganz spannend, das auch zu vergleichen mit dem Trend in Deutschland. In den USA sind die Quoten auch noch ein bisschen ausdifferenzierter. Bei uns in Deutschland haben wir einmal die Betriebe, aber was wirklich Menschen mit positiven Einkommen betrifft, also individuelle Steuererklärungen, haben wir nur die mit positiven Einkommen über 500.000 Euro im Jahr. In den USA ist es, wie gesagt, noch sehr viel weiter aufgefächert, bis zu Menschen, die über 10 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Da hatte sich die Quote rapide verschlechtert, nämlich von 2010 mit 21,2% der geprüften Steuererklärung auf nur 3,9% in 2019, also über 80% Reduktion. Und das sind, wie gesagt, die mit positiven Einkünften über 10 Millionen. Noch niedriger ist diese Quote bei denen, also in Deutschland, wie gesagt, ne, haben wir ab 500.000, da gibt es in, oder wird ausgewiesen in den Steuerstatistiken in den USA halt 500.000 bis 1 Million US-Dollar im Jahr. Da lag die Prüfquote 2019 sogar nur bei 0,5%, also sehr viel niedrigere Quoten, als wir das hier in Deutschland auch sehen. Da im Vergleich ist der Trend zwar sehr ähnlich, ich habe jetzt mal diese Steuerpflichtigen mit bedeutenden Einkünften rausgepickt. Da ist die Quote im selben Zeitraum, also 2010 bis 2019, von 12,0 auf 6,8% gefallen. Also auch eine rapide Abnahme, wenn auch nicht die krassen 80% in den USA. Aber bei uns ist sie auch noch weiter gefallen und lag 2023 dann nur noch bei 5,7% sogar. Was passiert jetzt in den USA? Wie gesagt, es wurde sehr viel Geld in das System gepumpt. Davon sollen sehr viel mehr Stellen besetzt werden. Es sollen sehr viel mehr Leute angestellt werden. Das ist ja auch ein Problem, was wir genauso in Deutschland auch haben. Die Problematik, dass zu wenig Personal da ist. Aber nicht nur das, sondern es wird auch auf innovativere Methoden gesetzt. Was ich ganz spannend fand, war zum Beispiel, dass der IAS sich Listen von Flügen von Privatflugzeugen gesichert hat, um festzustellen, ob denn wohl auch Privatreisen damit unternommen wurden und das dann fälschlicherweise als Betriebsausgabe deklariert wurde, so als Beispiel für eine spannende Initiative, wie Prüfquoten und Prüfungsergebnisse bei Menschen mit hohen Einkommen wieder in die Höhe getrieben werden sollen. Genau, und zum Abschluss nochmal kurz die Zusammenfassung. Also was sehr schön ist zu sehen, A, dass überhaupt was gemacht wird, dass das Problem anerkannt wird und Geld reingegeben wird in die Steuerverwaltung, aber vor allem auch in dem krassen Vergleich zu Deutschland, einmal mit der Transparenz, dass ganz konkret gesagt wird, was gemacht werden soll, dass dieser Fokus, den wir fordern, eben auf hohe Einkommen und Vermögen gegeben ist und aber vor allem auch mal, dass der Chef der Steuerbehörde sich in Interviews begibt mit großen Publikationen. Wann hat man das letzte Mal in Deutschland hohe Leute aus dem Bundeszentralamt für Steuern gesehen, die sich im Handelsblatt oder in der Zeit äußern dazu, wie sie jetzt den Einkommensmillionären auf die Schliche kommen wollen? Die Antwort ist nie. Und das wäre doch schön, wenn sich das mal ändern würde.
Vielleicht kann ich aus meiner Studie zu Microsoft tatsächlich auch noch eine Parallelität ergänzen. Die IRS zeigt ja auch, dass sich tatsächlich diese Investitionen lohnen und wir nur hoffen können, dass der größte Steuerhinterzieher nicht wieder Präsident wird und das alles zurückdreht. Aber die IRS hat von Microsoft jetzt letztes Jahr 28,9 Milliarden US-Dollar zurückgefordert an Steuern, die sie in den letzten 20 Jahren nicht gezahlt haben. Und das können durchaus auch noch 100 Milliarden werden, also allein von Microsoft können sich die amerikanischen Steuerbehörden diese 80 Milliarden Euro Zusatzausgaben wieder reinholen, wenn sie es schaffen, Microsoft entsprechend auch zu überprüfen und vor Gericht in diesem langen Verfahren dann am Ende zu gewinnen. Und das Verfahren IRS gegen Microsoft ist auch deswegen eben so spannend, weil man da auch sieht, wie Microsoft ganz gezielt versucht, Einfluss auf die Steuerbehörden zu nehmen, wie sie versucht, die Steuerbehörden daran zu hindern, kompetente Ermittler einzusetzen, wie sie sich weigert, Dokumente zur Verfügung zu stellen, also wie Microsoft, wie gesagt, alles tut, um diese Steuern nicht zu zahlen und wie so ein Verfahren eben auch sich über mehr als 20 Jahre zieht. Also wie viel Steuern Microsoft für 2003 zahlen muss, ist nach wie vor nicht erklärt und geklärt. Tatsächlich arbeiten die Steuerbehörden, die IRS, da immer noch dran und haben das Potenzial, eben mehr als 100 Milliarden US-Dollar wieder zurückzuholen und sich dadurch zu refinanzieren. Das gilt eben ganz genauso auch für Deutschland. Und im Beispiel von Booking.com, wo es die Franzosen, die Italiener schon geschafft haben, hunderte Millionen an Steuern zurückzuholen und die Steuerbehörden aus Deutschland sich bisher nicht geregt haben und nicht durch besonders intensive Arbeit aufgefallen sind und also hier hunderte Millionen quasi einsammeln könnten, um sich selbst mehr als ausreichend zu finanzieren.
Völlig richtig und auch eine tolle Überleitung zum Abschluss. Denn damit ist diese Folge wieder zu Ende. Die Themen, die Christoph gerade noch aufgezählt hat, also rund um Lobbyismus in der Verwaltung, in der Politik, die dröseln wir diesen Monat auch in unserem Newsletter mal wieder expliziter auf, auch noch mit einigen Zusatzinfos. Also abonniert den gerne auf der Seite, die ihr ebenfalls in den Shownotes finden werdet. Außerdem, wie immer, abonniert uns gerne im Podcatcher eurer Wahl und/oder auf YouTube, um stets am Ball zu bleiben in Sachen Steuergerechtigkeit. Und ich sage es diesen Monat auch mal wieder, wir freuen uns über Feedback. Heute haben wir etwas weniger Gespräch, zumindest im zweiten Teil unseres Podcasts gehabt, und sehr viel mehr kompakte Infos. Falls ihr dazu eine Meinung habt, schreibt uns gerne Kontaktinformationen ebenfalls in den Shownotes. Und damit wünschen wir euch einen schönen März, sagen bis zum nächsten Mal beim Podcast Steuergerechtigkeit, dann vermutlich mit einer Sonderfolge zum Jahrbuch 2024, das ihr hoffentlich bald auch in der Presse und natürlich auf unserer Homepage finden werdet. Lest euch das gerne durch. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiederhören.
Tschüss. Tschüss.